Herzlich willkommen zu Frau verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit meinem ersten Interviewgast. Und zwar habe ich die liebe Annie Kress vom Blog Rainbow Feelings zu Gast. Sie ist nicht nur lesbische Bloggerin, sondern auch Unternehmerin und digitale Nomadin. Und wir unterhalten uns heute über ihren Coming-out-Prozess, ihr Engagement für die LGBT-Community und ihre zukünftigen Pläne, unter anderem einen Coming-out-Ratgeber. War ein mega cooles Interview. Ich entschuldige mich dafür, falls die Technik so ein bisschen hier und da blöd klingt, weil ich tatsächlich ein paar Probleme damit hatte. Ich denke, für die kommenden Interviews habe ich dazu gelernt, aber ja. Nichtsdestotrotz, die Annie hat viele mega inspirierende und positive Dinge von sich gegeben und ich freue mich, das heute mit euch zu teilen. Und ich würde sagen, dann legen wir einfach mal los. Hallo Annie.
Hey Lina.
Herzlich willkommen hier bei Frau verliebt im Podcast.
Dankeschön, ich freue mich voll, dass ich dabei sein kann.
Ja, ich freue mich auch voll, dass du dabei bist als erste Gästin und ich bin sehr gespannt, wie das jetzt hier wird. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach damit an, dass du kurz dich vorstellst, sagst, wer du bist, was du so machst und vor allem, wo du gerade bist.
Ich bin Annie. Ich bin gerade in Kapstadt tatsächlich auf einer sogenannten Workation mit anderen Frauen, die auch Bloggerinnen sind. Und ich bin Gründerin von Rainbow Feelings. Das ist eben ein Blog für lesbisch sein, lesbisches Leben und Lieben und Coming Out und die ganzen Themen. Und ja, das ist eigentlich mein Hauptprojekt und nebenbei habe ich noch ein paar andere Projekte auch noch gestartet. Rainbow Fashion, da kommt man eben zu LGBT Pride Fashion und ich habe auch eine Community, in der sich dann alle vernetzen können. Und ja, das mache ich alles so und außerdem studiere ich auch noch.
Cool, dann würde ich gerne mal ganz an den Anfang springen halt. Und zwar, wo fing das bei dir an, als du so gemerkt hast, okay, vielleicht bin ich nicht hetero und wie war das damals für dich?
Gute Frage. Ich habe das versucht selber herauszufinden. Ich glaube, es ist nicht so ganz einfach, weil es für mich nicht so einen krassen Startpunkt gab. Aber das erste Mal, wo ich mich tatsächlich daran erinnern kann, dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich vielleicht lesbisch bin, war mit 15, als ich irgendwie so mehr Gefühle für eine Freundin hatte als sonst immer. Und dann dachte ich, irgendwie strange, könnte das verliebt sein. Und habe den Gedanken dann aber sofort wieder verworfen. Ich hatte zu der Zeit auch einen Freund und habe mir gedacht, nee, es kann gar nicht sein, es ist nicht möglich. Und ich hatte dann, also zu dem Thema habe ich mir dann selber gar keinen Zugang mehr erlaubt. Also es war irgendwie einfach nicht mehr da in meinem Leben. Und dann hatte ich in der Oberstufe eine Freundin, die auch eine Freundin hatte. Und die haben mich dann irgendwann mal mitgenommen auf eine Lesbenparty nach München. Und ich war dann auf dieser Party und ich war total geflasht, davor super aufgeregt, ich weiß auch nicht. Und ja, irgendwie ist mir diese Party einfach nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Da war dann auch eine Frau, die mich so ein bisschen angetanzt hat und ich dachte so, boah, krass, da bin ich irgendwie gar nicht so richtig drauf klargekommen in dem Moment. Und genau, dann habe ich Abi gemacht und bin zum Studium in eine andere Stadt gezogen. Und da konnte ich das Thema dann irgendwie nicht mehr länger verdrängen. Also da konnte ich mich dann nicht mehr ablenken mit Arbeiten, Lernen und sonst was. Und dann war es mir relativ schnell klar, okay, es sind einfach nicht die Männer, es sind tatsächlich die Frauen, die mich interessieren.
Also war das schon halt auch ein Prozess, der so über mehrere Jahre sich irgendwie gezogen hat?
Ja, 4-5 Jahre. Also es war nicht... In der Zwischenzeit zwischen 15 und 18, würde ich mal sagen, war das Thema nicht wirklich präsent für mich. Also es war nicht, dass ich da irgendwie da überlegt hätte oder dran geklappert hätte. Ich habe es einfach weggeschoben. Ich frage mich heute noch, wie das möglich war. aber dann hat es auf jeden Fall noch ein Jahr ungefähr gedauert, wo ich mich dann intensiv damit, mit der Überlegung auseinandergesetzt habe, dass ich dann für mich tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt hast du so lange drüber nachgedacht, jetzt gestehst du halt einfach mal ein.
Du sagst eingestehen, gab's da irgendwie Widerstände in dir oder hast du gedacht, dass vielleicht in deinem Umfeld Widerstände dagegen geben könnte?
Ich wollte das nicht. Ich fand es am Anfang total schrecklich, Heute kommt es mir absurd vor, aber damals habe ich mich echt so gefühlt, dass ich wollte nicht lesbisch sein. Ich wollte das auf gar keinen Fall, weil, ja, also abgesehen von der einen Freundin ist es irgendwie nicht so was gewesen in meinem Umfeld, was man so macht. Also ich wusste zwar, es gibt es und es ist kein Problem für andere, aber für mich wollte ich das nicht irgendwie. Ich hatte schon einfach so, ja, ich glaube, man kriegt irgendwie auch so Pläne mit, ne? Also egal von den Eltern, von Umfeld, das ist so, wie das Leben laufen soll. Das ist irgendwie so relativ klar, finde ich. Oder war es für mich damals. Halt einfach, ja, studieren, Job, Kinder, Mann, vielleicht Haus. Und dann einfach zu wissen, diese ganzen Pläne, die irgendwie schon so gemacht sind, praktisch über den Haufen zu werfen, damit bin ich gar nicht klargekommen. Und ja, ich wusste tatsächlich auch nicht, wie mein Umfeld darauf reagiert. Ja, ich bin in Oberbayern groß geworden, in einem kleinen Dorf. und ja, also außer dieser einen Freundin gab es halt einfach nicht bei mir. Und ja, ich wusste nicht, was sagen meine Freunde dazu, was sagen meine Eltern dazu. Gerade was meine Mama dazu sagt, war ganz wichtig für mich. Und ich hatte echt Angst, dass sie es nicht so gut aufnehmen würde.
Gab es denn irgendwelche Hinweise, dass sie es nicht gut aufnehmen würden, oder war das rein in deinem Kopf eine Angst?
Das war in meinem Kopf. Also ich glaube, vor allem, weil sie halt so die wichtigste Person in meinem Leben ist, war das auch einfach die größte Angst, dass sie sagen würde, nee, ist nicht cool, kann ich nicht akzeptieren. Ja.
Ja, genau. Und von dir selber aus, also du hast schon gesagt, du wolltest es halt nicht und hattest auch diese vorgefertigten Pläne im Kopf, aber hattest du auch irgendwie, ich weiß nicht, ja, ein schlechtes Bild irgendwie von diesem Wort lesbisch sein oder homosexuell sein oder, also, weißt du, was ich meine?
Das gar nicht. Also, ja, also für andere war das aus meiner Sicht überhaupt kein Problem. Also, wenn es andere, weil ich habe schon immer das Gefühl, so, jeder soll sein Leben einfach leben und machen, was die Person glücklich macht, und ich würde mich da überhaupt nicht einmischen wollen, und das war da auf jeden Fall auch ganz präsent. Aber für mich wollte ich es nicht. Oder ich konnte es mir vielleicht einfach nicht vorstellen, weil es nie so eine Möglichkeit war, weil nie jemand zu mir gesagt hat, hey, überleg dir doch mal, vielleicht könnte das ja auch was für dich sein. Also das war, ja, ich weiß nicht, es war irgendwie so fern von meiner Realität, dass ich erst gedacht habe, das kann für mich nicht stimmen. Mhm. Ja. Aber es hatte nichts mit Vorurteilen oder so allgemein gegen LGBTs zu tun.
Wie lief denn dann also der eigentliche Coming-out-Prozess ab? Wann bist du damit dann nach außen gegangen und bei wem hast du angefangen?
Ja, also das mit der Uni, das erzähle ich vielleicht auch schnell, weil das voll eine lustige Geschichte ist. Als ich es tatsächlich dann rausgefunden habe, das war am allerersten Unitag, und ich saß schon in dem Raum, in dem Seminarraum, und da kam so ein Typ rein, ich dachte, boah, der ist ziemlich heiß, okay, doch Männer. Und dann kam eine Frau rein und ja, ich dachte mir, nee, absolut Frauen. Und das war das erste Mal, wo ich das tatsächlich so gedacht habe, so also ganz bewusst. Das war ja wirklich dieser allererste Tag. Und ich saß dann so eine Reihe hinter ihr und habe sie die ganze Zeit angehimmelt und habe überhaupt nicht aufgepasst. genau, und ja, dann, ich hatte eben die eine Freundin von mir, die lesbisch ist, hat mir irgendwann mal erzählt, dass sie ihre Freundin auf Lesarien kennengelernt hat. Und ich habe mir das natürlich gemerkt und habe mich dann da angemeldet. Und ich hatte praktisch mein erstes Coming-out dann irgendwo in so einem Forum, eigentlich halt bei keiner Person, die ich kenne, sondern halt irgendwie bei anderen Frauen, denen es halt auch irgendwie so ging oder die schon ein bisschen weiter waren als ich. Und das hat mir dann auch den Support gegeben und so die Unterstützung, dass ich wusste, okay, da sind einfach noch andere Leute da draußen. Ich bin nicht die Einzige, die da erstmal zu sich finden muss. Und genau, das war eigentlich super hilfreich in dem Moment. Und dann, ja, habe ich natürlich der einen Freundin gesagt, die selber lesbisch ist, weil da wusste ich natürlich, da kommt, also das war die größte Wahrscheinlichkeit, dass sie cool reagieren würde, so war es dann auch. Sie hat sich mega gefreut. Es war total süß. Ich bin trotzdem fast gestorben an dem Abend, aber genau. Und dann habe ich so nacheinander die Freundinnen, die ich so hatte, und danach kam meine beste Freundin, danach meine Schwester, einfach Leute, ich habe immer die Leute als nächstes rausgepickt, von denen ich mir erhofft habe, dass sie also ja cool reagieren und dass ich halt kein negatives Feedback bekomme. Und es waren alle super, super süß und super, ja, unterstützend und keine Ahnung, haben mich umarmt und gesagt, dass sie mich genauso lieb haben und halt all die Sachen, die man so braucht. Also ich hatte echt ein gutes Coming-out. Also ich hatte mega einen Stress, den ich mir selber gemacht habe, aber die Reaktionen von den anderen, die waren echt ausschließlich positiv. Es war richtig, richtig schön.
Und jetzt bist du ja nicht einfach nur, hast ja nicht nur einfach ein Coming-out gehabt, sondern hast quasi das auch noch dann dir, ja, zu deiner Aufgabe gemacht, quasi anderen zu helfen auf dem Weg dahin. Wie kam es dazu?
Also ich war in diesem ersten Jahr vor meinem Studium, da habe ich in Regensburg gewohnt, da war ich so ein bisschen auf Selbstfindungsphase. Ich habe 2 verschiedene Studiengänge gemacht, fand ich beide nicht so cool und habe so überlegt, okay, was will ich denn mit diesem Leben? Also ich hatte dann plötzlich nach dem Coming-out das Gefühl, ich kann jetzt komplett frei entscheiden, das sind keine Erwartungen mehr, die ich erfüllen muss. Ich muss jetzt meinen Weg tatsächlich wirklich finden, ohne irgendwelche vorgedruckten Sachen. Und dann kam so wirklich die Frage, wie soll dieses Leben für mich aussehen? Und ich habe wirklich, wirklich lange überlegt und bin dann auf die Idee gekommen, Gender Studies zu studieren, weil ich hatte die LMAC, das ist ja diese Lesbenzeitung, bei mir zu Hause neben dem Bett liegen. Und ich bin eines Morgens aufgewacht und habe sie angeschaut, die LMAC, und da war halt so eine LGBT-Aktivistin auf dem Cover mit einer Regenbogenflagge in der Hand. Und ich dachte, boah, ich habe dich so bewundert in dem Moment. Und ich dachte, boah, krass, ich will LGBT-Aktivistin werden, das ist meins. Und das war so ein innerer Call. Und ja, Regensburg war richtig geil. Ich hatte super liebe Freundinnen da und es hat mir echt wehgetan zu gehen. Aber ich wusste, ich muss nach Berlin, ich muss Gender Studies studieren. Und habe das dann gemacht und habe dann ein Jahr lang so gesucht, wie ich so Aktivismus dann tatsächlich machen kann. Das ist ja ein Unterschied, wenn du in der Uni sitzt und darüber diskutierst, so in theoretischen Texten. Oder wenn du tatsächlich was bewegst. Ich wollte halt die Welt verändern, so doof das klingt, aber das war tatsächlich mein Ziel. Oder ist es eigentlich halt immer noch. Ich wollte irgendwas machen, was die Welt zu einem besseren Ort macht. Und halt eben in diesem Thema, weil ich eben ja von mir selber wusste, was das für Stress halt bedeutet. Und weil es für mich wie so eine Befreiung war. Also die ganzen Sachen, die jetzt in meinem Leben sind, die sind eigentlich hauptsächlich wegen meinem Coming-out passiert, weil ich bin so viel selbstbewusster dadurch geworden. Und es hat mir so viel gegeben, dass ich das Gefühl hatte, ich will dieses Gefühl auch anderen vermitteln oder anderen geben können. Und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, okay, warum nicht einfach drüber schreiben? Also geschrieben habe ich schon immer gerne, nur halt waren es irgendwelche Geschichten, die in meiner Schublade dann verschwunden sind. Und ja, dann habe ich eben den Blog gegründet und genau, habe mir das wirklich zum Ziel gesetzt, andere Mädchen und Frauen zu erreichen, die an dem Punkt waren, wo ich früher war. Und die genauso verzweifelt sind, wie ich früher verzweifelt war. Und ja, denen mit meinem Wissen und alles, was ich bis dahin gesammelt habe, einfach auf ihrem Weg zu helfen, zu sich selbst zu finden.
Und ja, das war dann quasi die Geburtsstunde von Rainbow Feelings, ne?
Genau.
Im Blog.
Ja, genau, im Blog.
Und jetzt bist du ja auch auf dem besten Wege, digitale Nomadin zu sein, ne? Oder bist es schon so, also je nachdem, ab wann man sagen kann, wusstest du von Anfang an, dass du mit Rainbow Feelings dahin kommen möchtest oder hat sich das irgendwie so ergeben?
Also es war auf jeden Fall so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, so einen Blog zu machen, ist nicht einfach mal nur einen Text schreiben und veröffentlichen. Wenn man will, dass der gut wird, dann muss man das nicht als Hobby, das man ab und zu mal macht, sondern tatsächlich als Business betrachten. Also zumindest ist das für mich so, wenn ich irgendwie ein Hobby habe, dann mache ich es halt ab und zu mal. Aber so ein Blog, der lebt davon, dass regelmäßig veröffentlicht wird, dass du eine Community aufbaust, dass die Qualität gut ist und so weiter. Und ich wusste, das wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich habe dann tatsächlich unterschätzt, wie viel Zeit es ist, die man dafür braucht. Genau, und im Endeffekt, ich hatte von Anfang an die Möglichkeit, okay, ich mache es als Hobby, dann wird es ungefähr laufen, bis ich mein Studium beendet habe und dann habe ich andere Sorgen, wie im Job finden und sonst was. Oder ich ziehe es von Anfang an so auf, dass ich hoffentlich eines Tages davon leben kann, weil dann ist es etwas, was ich immer machen kann. Also wo ich dann tatsächlich fulltime mich da reinarbeiten kann. Und ja, jetzt gerade ist es auch nicht so optimal, weil ich es neben dem Studium mache und oft kommt Rainbow Feelings leider viel zu kurz. Aber ja, also diesen Bachelor fertig zu machen, ist einfach tatsächlich die Priorität im Moment. Aber ich möchte das nicht für die Zukunft. Ich möchte, dass da noch mehr eine Bewegung draus starten. Mhm. Und dafür brauche ich einfach auch diese 40 Stunden Arbeitswoche oder mehr. Also im Moment arbeite ich wesentlich mehr. Aber deswegen war das tatsächlich von Anfang an das Ziel, dass es ein Business wird, von dem ich leben kann, damit ich dann keinen 40-Stunden-Job haben muss, der mich dann halt finanziert, von dem ich dann meine Miete und so weiter zahlen kann. Ja, Rainbow Fashion habe ich dann gegründet, weil als ich dann mein Coming-out hatte, dann war ich irgendwie so, ich wollte das der ganzen Welt erzählen und ich habe dann so nach Fashion gesucht, die irgendwie so coole Sprüche drauf hatten oder Regenbogensachen und ich habe nicht so wirklich was gefunden und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, mache ich jetzt. Und dann habe ich das auch gegründet und ja, es macht mir auch richtig Spaß. Es gibt bei einer Arbeit einfach nochmal so einen ganz kreativen Touch, wenn ich so neue Sachen designen kann und ja, das habe ich mir auch von halt dann beigebracht selber. Genau, das war dann das eine Projekt. Das zweite ist Rainbow Life, was dann leider nicht so gut gelaufen ist. Das mit so Büchern und Filmen, aber da habe ich halt auch schon viele Blogposts auf Rainbow Feelings, deswegen habe ich mich dann irgendwann nicht mehr so richtig darum gekümmert, einfach weil es auch dann irgendwann zu viele Projekte waren. Tatsächlich, ich habe echt gemerkt, man darf sich seinen Teller nicht zu voll schaufeln. Und genau, ich bekomme halt auch super viele E-Mails von Frauen, die meinen Blog lesen und ich merke dann auch, was für Bedürfnisse sind da. Und so eine Community war dann eben das Nächste, was ich gemerkt habe, die wollen sich einfach auch miteinander vernetzen, die wollen Leute, die denen es so geht, wie ihnen selber gerade, die wollen Leute, die vielleicht schon ein bisschen weiter sind und deswegen habe ich dann auch die Community gegründet, in der ich selber gerade nicht so aktiv bin. Ich wäre gern mehr aktiv, aber ich schaffe es einfach nicht. Aber dafür ist eine total schöne Community für die Leserinnen untereinander entstanden. Die posten echt zum Teil ja wirklich so ganz persönliche Sachen und bekommen ein total liebes Feedback von den anderen. Es ist echt total schön, das zu sehen. Ja, das freut mich total, dass es so gut geklappt hat.
Ja, die Community, die läuft ja quasi auch ohne dich. Ne? Also es ist ja gut, das aufzubauen, was eigentlich dann wie so ein kleiner Selbstläufer funktioniert.
Ja, ja. Ich bin selber total fasziniert.
Ja. Vor allem auch im Vergleich zu den anderen Gruppen, die man so gerade bei Facebook eben kennt. Ne? Ja. Wenn man da mal so reinguckt, die sind ja auch nicht immer alle nur freundlich untereinander und so. Ja, ja. Da ist deine Community genau. Auf jeden Fall ein angenehmer Ort.
Oh, danke, das ist voll lieb, dass du das sagst. Ja, also ich habe da echt eine Null-Toleranz-Grenze. Also wenn es gab schon einmal, glaube ich, jemand, die echt nicht so nett war und ich habe dann einmal mit ihr geschrieben und dann hat sich's nicht gebessert und dann habe ich sie einfach raus, weil ich will einfach diese liebevolle Atmosphäre untereinander. Das heißt nicht, dass man die gleiche Meinung sein muss oder dass man immer alles cool finden muss, was die anderen sagen, aber einfach nur, ja, irgendwie so blöde Sachen schreiben, das finde ich einfach nicht cool, also, ja. Deswegen, also da achte ich wirklich auch tatsächlich drauf und genau.
Womit wir dann auch direkt zum Thema negative Reaktionen kämen, weil ich kann mir vorstellen, wenn man halt ja eben auch so sein Gesicht hinhält für so ein Thema, was ja immer noch teilweise dann kontrovers diskutiert wird, dass man dann auch mal irgendwie angefeindet werden kann. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Ich hatte tatsächlich am Anfang ein paar Leute, die mir blöde Kommentare geschrieben haben. Aber eigentlich, also ja, auf Social Media, und das hat mich dann tatsächlich immer ziemlich runtergezogen, weil ich mir echt dachte, Mann, ich versuche hier irgendwie sowas Cooles aufzubauen und dann Leute, die irgendwie so blöde Sachen schreiben, das ist einfach nicht so geil. Aber ich habe es tatsächlich geschafft, ich habe dann viel drüber reflektiert und auch viel mit meinen Freundinnen gesprochen, die auch einen Blog haben und es kam dann irgendwie auch so raus, dass man sich halt die negativen Sachen viel mehr merkt als die positiven, die man im Leben bekommt. Und dann habe ich angefangen, ein Erfolgstagebuch zu führen. Und jedes Mal, wenn mir jemand einen lieben Kommentar schreibt oder eine E-Mail oder sich bedankt oder irgendwas, mache ich einen Screenshot davon und packe das in mein Erfolgstagebuch. Oder auch wenn ich irgendwas erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte. Und also falls mal, gerade ist es tatsächlich ruhig, keine negativen Kommentare, für gut, aber falls mal einer kommt, dann lese ich mir danach direkt diese ganzen lieben Sachen vor und das sind einfach viel, viel mehr, also das liebe Feedback ist tausendmal mehr als das negative und deswegen kann ich damit eigentlich inzwischen super gut umgehen, obwohl es auch ein Prozess war, also am Anfang, ja, ich habe dann wirklich einen Tag, war ich tatsächlich richtig fertig, aber ja, im Moment ist es echt cool.
Schön. Aber das ist ein super Tipp mit dem Erfolgstagebuch. Ich glaube, da kann man sich schon immer mit aufbauen.
Ja, total. Ja, man denkt sich, ja, okay, das merke ich mir dann, was die geschrieben hat, aber ist halt nicht so. Also ich glaube, für alle, die irgendwie was createn, was selber machen oder irgendwas machen, wofür man angefeindet werden könnte, egal in welchem Thema, ist das, glaube ich, super wichtig, dass man sich so eine Strategie überlegt, wie kann ich mit negativem Feedback umgehen, weil das kommt immer. Das ist halt das Ding. Es kommt nicht nur, weil ich da jetzt über lesbisch sein schreibe, es würde auch kommen, wenn ich über ein anderes Thema schreibe. Weil es gibt immer Leute da draußen, die sind unzufrieden mit sich selbst und mit ihrem Leben und die lassen das an anderen aus. Und in dem Moment, wo du was machst, was ein bisschen unkonventionell ist, sei es jetzt über Reisen bloggen oder auch über lesbisch sein bloggen, ist klar, dass dann irgendwelche Leute auch kommen, die dann ja ihren Hate bei dir ablassen. Aber im Endeffekt, es hat nichts mit mir zu tun oder mit dir oder mit irgendjemand anderem, sondern es hat tatsächlich mit der Person was zu tun, die das schreibt. Und ja, im Endeffekt, inzwischen tun mir die einfach leid, weil ich mir denke, Mann, du musst echt ein Scheißleben haben, dass du dann aufs Internet surfst und dann irgendwelche Blogs findest oder suchst und dann Leuten Hasskommentare schreibst. Also, sorry, aber ich glaube, man muss sich davon wirklich gut distanzieren. Also allgemein, auch wenn es im richtigen Leben passiert. Und das hatte ich auch schon öfter, dass Leute mir irgendwie komisches Feedback gegeben haben oder es nicht verstanden haben, was ich gemacht habe oder es einfach strange finden oder irgendwelche doofen Sachen gesagt haben, die mich verletzt haben. Aber man darf sich damit nicht identifizieren, sondern tatsächlich mit den Sachen, mit den Leuten, die einen unterstützen. Und im Endeffekt, wenn man sich das mal genau anschaut, sind es immer mehr. Also wenn du das machst, was dein Herz dir sagt, wenn du deiner Leidenschaft folgst, dann sind es immer mehr Leute in deinem Leben, die dich unterstützen, als die, die dagegen reden. Und das ist eigentlich das Wichtige.
Jo, und jetzt bist du ja noch öffentlicher gegangen, weil du seit kurzem auch einen YouTube-Kanal hast.
Ja.
Ah, wie bist du jetzt darauf gekommen?
Oh ja, also ich bin irgendwie, ich habe das Gefühl, mir ist langweilig geworden. Ich liebe Schreiben und ich liebe das Bloggen immer noch und es macht mich total glücklich jedes Mal, wenn ich blogge. Aber ich brauche auch irgendwie immer was Neues in meinem Leben. Ich brauche irgendwie so, ja, eine Challenge. Und dann dachte ich mir, okay, das mit dem Schreiben klappt jetzt ganz gut, mich da also auch so auszuleben und meine Persönlichkeit so nach außen zu tragen. Das ist eigentlich was, das nicht so in meiner Natur liegt, weil an sich bin ich eigentlich, oder war ich zumindest früher sehr schüchtern und sehr introvertiert und durch das Bloggen ist es schon viel besser geworden. Und dann dachte ich mir, okay, der nächste Step ist jetzt tatsächlich Video, weil mir fällt immer schon schwer, eine Instagram-Story zu machen. Das ist so schlimm. Ich mache dann immer 10.000 Mal so dieses 15-Sekunden-Video und ach, das ist dann perfekt, das ist eigentlich nicht so geil. Und dann dachte ich, okay, gut, YouTube-Kanal, Selbst-Challenge. Genau, und dann habe ich jetzt mal ein paar Videos gedreht. Ich glaube, das erste Video, das ich gedreht habe, war ganz okay. Das ging über mein Buch, das ich gerade schreibe. Und weil ich da so drin bin, habe ich einfach gelabert und es war kein Problem. Aber das zweite Video, das sind so 20 Fakten über mich, das saß ich erstmal stundenlang davor, okay, was soll ich denn über mich erzählen? Was gibt es denn Spannendes zu berichten? Und dann habe ich das Video, glaube ich, dreimal aufgenommen und ich bin immer noch nicht happy, wie es jetzt ist. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, gut, es kommt jetzt einfach raus. Genau, und deswegen, ja, YouTube-Kanal einfach, um mich selbst zu challengen, tatsächlich, ich mache das gerne, ich wachse daran sehr viel, ich finde das gut und auch einfach, weil ich das Gefühl habe, ich kann dann besser mit Leuten noch connecten, einfach, wenn ich nur einen Blogpost schreibe, das versuche ich schon immer super persönlich zu machen, aber es ist nie so persönlich, wie wenn man dann jemanden auf dem Video hört oder die Stimme hört und ja, genau.
Ja, ich finde, das ist irgendwie eine ganz coole Einstellung so zum Thema sich selber Herausforderungen stellen, ne? Also auch mal über die eigenen Grenzen so hinausgehen und gucken, was geht. Finde ich cool.
Ja. Oh Gott, ich wäre echt nicht heute, wo ich jetzt bin, wenn ich das nicht machen würde. Das ist, ja, ich bin auch immer wieder erstaunt, was man da doch alles kann. Und das ist ein total schönes Gefühl. Ja, einfach weil ich eigentlich so schüchtern bin, tatsächlich, vielleicht auch immer noch. Es ist für mich total wichtig, mich immer herauszufordern und zu sagen, okay, ich kann mehr, als was ich eigentlich denken würde. Und das ist dann immer ein total geiles Gefühl.
Ja, same here. Ich bin auch eine sehr ruhige Person. Und dass ich jetzt hier versuche, das, was ich vorher schriftlich verpackt habe, jetzt in Podcast-Form zu machen, ist für mich auch so ein kleines, ich stelle mir mal jetzt einfach eine neue Herausforderung. Aber wie du schon sagst, man hat das Gefühl, dass man dran wächst. Ne? Also man sieht
Ja,
ja solche
total.
Aufgaben.
Ist echt so. Ich finde es richtig cool, dass du jetzt einen Podcast machst. Freue mich total.
Noch ein paar technische Probleme und da, aber eigentlich ganz cool.
Ich meine, das gehört dazu, ne? Dass ich mal dieses erste Video geschnitten habe und hochgeladen habe, das hat ewig gedauert.
Ja. Ja, ist ja auch immer echt so eine Überwindung und erstmal irgendwie klarkommen. Naja.
Ja, voll.
Du hast gerade schon erwähnt, du schreibst ein Buch. So, da haben wir ein Thema. Worum geht's da?
Es geht um Coming Out. Es ist ein Coming Out-Ratgeber. Ich schreibe das, weil ich liebe Lesen und ich habe mir, als ich mich geoutet habe, einfach so sehr einen Ratgeber gewünscht, der alle Informationen, die ich brauche, so gebündelt für mich zusammenhält. Und ich habe ein bisschen was gefunden, aber nicht so richtig. Ich war nicht so richtig glücklich damit. Und ich hatte dann total Glück, weil ich eben schon eine Freundin hatte, die auf Frauen steht, die mir total viele Sachen erklärt hat. Ich habe dann relativ schnell Anschluss zu einer Gruppe gefunden, wo dann auch eine war, die mich total lieb so aufgebaut hat, alle meine Fragen beantwortet hat, mir alles erklärt hat, was ich wissen muss, mich so richtig wie aus dem Bilderbuch, wie du vorhin schon gesagt hast, so in die Lesbenszene so mitgenommen hat. Und ich weiß einfach von den E-Mails und von was ich so auch mitbekomme, dass viele, viele da ganz alleine stehen. Also die wissen dann, okay, ich bin lesbisch, aber mit wem soll ich reden? Also da gibt es irgendwie niemanden in dem Umfeld oder niemand, der sich so richtig um einen kümmert. Man ist dann total allein und ich kann das so gut nachvollziehen, sich alleine zu fühlen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich muss dieses Buch schreiben. Also ich muss das ganze Wissen, das man so mitbekommt, das ist ja schon auch wirklich viel. Wie oute ich mich am besten? Oder schon angefangen mit, wie weiß ich sicher, ob ich lesbisch bin? Dann, wie sage ich es meiner besten Freundin? Wie sage ich es meinen Eltern? Was mache ich, wenn die scheiße reagieren? Auch dann später, wie lerne ich denn andere lesbische Frauen kennen? Und was bedeutet es eigentlich LGBT und lauter den Kram? Das habe ich dann, das verpacke ich gerade in ein Buch. Und genau, ich habe auch ein paar Sachen so rausgefunden für mich selbst, einfach dadurch, dass ich mich jetzt eben mit den digitalen Nomaden auch connecte oder halt vernetzt habe. Da geht es halt auch ganz viel um Selbstfindung, um Selbstverwirklichung, um Selbstliebe, diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsschiene, die ich bisher, als ich mein Coming Out hatte, nicht so hatte. Und das beides zu verbinden, das ist total spannend, weil ich ganz, ganz viel davon rausnehmen kann, um eben so ein Coming Out dann angenehmer und besser zu gestalten. Und deswegen, ich dachte mir, das muss irgendwie raus, das muss gelesen werden. Ich echt das Gefühl habe, dass viele alleine sind und ich so mit diesem Buch so eine Coming-out-Freundin oder so eine beste Freundin fürs Coming-out schaffen möchte. Ich hoffe, es gelingt mir. Oh Gott, ich bin schon so aufgeregt, wenn es dann rauskommt.
Ich bin mir sicher, das wird dir auch noch gelingen.
Ja, ich glaube auch, aber trotzdem. Genau, und das alles habe ich in ein Buch gesteckt, so gut ich es konnte.
Kann man schon absehen, wann das dann rauskommt?
Also es ist tatsächlich fertig geschrieben. Ich bin jetzt auch schon in der dritten Überarbeitung. Ich gebe es jetzt nochmal Leuten zum Lesen, also nochmal Freundinnen, damit sie mir sagen, ob das gut ist oder ob man es gar nicht so machen kann. Dann kommt es ins Lektorat und dann muss es auch noch designt werden. Ich bin da sehr perfektionistisch. Manchmal ist es echt scheiße, weil wenn ich nicht so perfektionistisch wäre, dann wäre es schon draußen. Aber ich kann es nicht. Es muss perfekt sein, bevor ich es nach rausgeben kann. Genau. Deswegen, ich hoffe, dass ich oder ich glaube auf jeden Fall, dass ich es bis Sommer schaffe. Ich schreibe gerade auch meine Bachelorarbeit und noch ein paar andere Prüfungen. Deswegen so ein bisschen Multitasking gerade. Aber auf jeden Fall, bis Sommer ist es auf jeden Fall draußen und vielleicht, wenn ich richtig gut bin, schon ein bisschen früher.
Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Wir können bestimmt über die diversen Kanäle uns da up-to-date halten.
Ja klar, auf jeden Fall. Also überall wird es dann sein, dass ich das finally fertig geschrieben habe. Jetzt rede ich schon so lange davon.
Ja, ich kenne das. Ich rede ja auch schon seit 3 Wochen darüber, einen Podcast zu veröffentlichen und habe ihn immer noch nicht veröffentlicht. Aber naja.
Aber ich finde einfach, das ist irgendwie so schlimm, weil man nimmt sich was vor und man will das unbedingt dann so schnell wie möglich umsetzen und man arbeitet die ganze Zeit dran und dann kommen die ganze Zeit neue Probleme, die man vorher einfach nicht absehen konnte. Ja. Und ich finde, so Sachen lassen sich schnell lösen, wenn man es davor schon mal gemacht hat. Aber wenn es das erste Mal ist, dass du was machst und dann kommen ständig Sachen, die du zum ersten Mal machen musst, dann dauert es einfach. Und ich bin total ungeduldig auch selber gerade. Ich glaube, ich muss es aber einfach aushalten.
Ja, ich glaube, das ist auch so ein Training, ne? Dass man einfach mal lernt, auch einfach nur zu sein und sich nicht selber zu hetzen.
Ja, voll, voll, genau. Manche Dinge brauchen auch einfach ihre Zeit. Also das versuche ich mir mit dem Buch zu sagen, es bringt jetzt gar nichts, wenn ich das so halb fertig rauswerfe. Das dauert halt dann einfach ein bisschen und dafür ist es danach hoffentlich richtig geil.
dann deine Pläne für die Zukunft? Also du schreibst gerade Bachelorarbeit, du schreibst ein Buch, im Sommer willst du fertig sein und dann?
Ja, ich hoffe, dass ich im Sommer dann auch mit der Uni fertig bin. Das wird sich dann zeigen. Und dann ist der Plan, nach Bali zu gehen. Ich glaube, das habe ich schon mal in einem anderen Interview mit dir erzählt auf dem Blog, ne? Genau, das hat sich ein bisschen nach hinten verschoben. Also wir planen Dezember 2018. Ja, das ist auch so eine Sache, da denkt man, okay, das macht man dann irgendwie, aber dann kommen tausend Sachen dazwischen, die man noch irgendwie lösen muss. Deswegen, ja, werde ich und meine Freundin nach Bali gehen und sozusagen so ein bisschen auswandern und ja, den digitalen Nomaden-Lifestyle mal austesten, ob das cool für uns ist. Also ich glaube auf jeden Fall, aber genau, das werden wir dann machen und ja, nach Bali, weil da halt, das sind halt viele andere digitale Nomaden, die auch irgendwie so ein bisschen crazy sind und coole Projekte haben und viel arbeiten. Es geht uns ja nicht darum, eine Weltreise zu machen, Urlaub zu machen, sondern tatsächlich einfach noch mehr Zeit, mehr Fokus zu haben, um die Projekte, um Rainbow Feelings und das Buch und alles Mögliche halt dann noch weiter voranzubringen. Und ja, genau.
Spannend. Was mir so spontan dazu einfällt, wenn man so damit in die große weite Welt rausgehen will, hast du da nicht manchmal so Bedenken? Ich weiß jetzt nicht, wie die Leute auf Bali so ticken, aber wenn man da als lesbisches Pärchen dann so lebt, wie das wohl so ist?
Mhm. Ja, also das ist echt ein großes Thema für mich und auch für meine Freundin. Es gibt ja diesen Gay Travel Index oder so. Ich glaube, es sind 136 Länder gelistet, ungefähr, ich glaube ungefähr das, und etwa 74 Länder oder so, in denen ist Homosexualität verboten, zum Teil mit dem Tod. Also es ist wirklich heftig, wenn man sich das mal anschaut. Das heißt, jedes Mal, wenn wir wohin reisen, wir reisen ja auch so öfter, schauen wir uns ganz genau an, wie ist die Situation vor Ort, auch wenn es erlaubt ist, wie ist die Bevölkerung. Also da fallen dann auch nochmal viele Länder raus. Wir waren zum Beispiel auch in Weißrussland, da ist es offiziell nicht verboten, aber wir waren da mit einer Gruppe, mit einer LGBT-Gruppe für so Aktivismus, den wir gemacht haben, und uns wurde tatsächlich einfach gesagt, wir dürfen niemandem erzählen, warum wir da sind. Wir dürfen nicht Händchen halten, wir können in der Öffentlichkeit einfach ja nicht zusammen sein und es darf einfach niemand mitbekommen, dass wir eine lesbisch-schwule Gruppe sind. Genau, obwohl es keine Gesetze dagegen gibt, und das sind auch Sachen, auf die man tatsächlich achten muss. Und in Indonesien, also ist es tatsächlich so, dass eine Region richtig hart auch gegen Homosexualität vorgeht. Ich glaube hauptsächlich gegen homosexuelle Männer. Ich weiß das jetzt nicht genau. Auf Bali allerdings ist es was anderes, weil das ist tatsächlich für LGBT-Tourismus bekannt, weil die ganzen Australier dahin fliegen und sich geilen Sommerurlaub machen, so wie wir nach Mallorca ungefähr. Nicht so weit von denen und auch nicht so teuer, die Flüge. Deswegen, ja, da gibt es dann tatsächlich eine große Gay-Szene, die hauptsächlich aus Gay-Männern besteht, wie immer. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall okay, auch als lesbisches Pärchen dann dort zu sein und offen zu sein. Ich will halt auch nicht irgendwo sein, wo ich mir dann Sorgen machen muss, okay, kann ich jetzt Händchen halten in der Öffentlichkeit? Oder ja, es ist irgendwie, ja, ich will nicht so als die beste Freundin dann immer durchgehen. Mhm. Genau, dafür bin ich zu out, also dafür bin ich zu sehr out of the closet, und wenn ich dann schon LGBT-Aktivismus mache etc., dann will ich mich auch einfach nicht verstecken, egal wo ich bin. Aber Sicherheit geht trotzdem vor, ne? Deswegen, ja.
Ja, mega cool, mega mutig auch irgendwie, aber ja, irgendwer muss ja vorangehen, ne?
Ja.
Immer wenn es so Menschen dann gibt, die das dann machen.
Ja,
ja. Ja, cool. Ich glaube, dann kommen wir auch schon so zum Ende hier.
Mhm.
Ich würde dir gerne noch drei Schlussfragen stellen.
Ja.
Wobei vorher kannst du mal sagen, wie kann man sich mit dir connecten, wenn man möchte?
Am besten, ich überlege gerade, ich bin eigentlich sehr aktiv auf Facebook und auf Instagram. Genau, da fährt man auf jeden Fall immer, wenn es irgendwas Neues gibt. Twitter habe ich auch, da poste ich aber eher unregelmäßig, muss ich sagen. Deswegen Facebook und Instagram sind, glaube ich, die besten Kanäle. Ich meine, klar, auf YouTube auch, aber da kommen halt nicht so die Neuigkeiten über alles, was ich mache.
Okay, cool. Meine drei Schlussfragen an dich.
Mhm.
Wie würdest du diesen Satz vervollständigen? Anders sein bedeutet...
einzigartig zu sein, würde ich sagen. Ja, weil anders sein, das klingt immer so negativ, aber einzigartig, das hat irgendwie sowas Schönes, weißt du, sowas, ja, Regenbogen, keine Ahnung, sowas Besonderes eben. Ja, nicht so 0815.
Das bringt so schön
auf den Punkt, ja. Ich stelle die Frage, weil ich eben auch voll Angst davor hatte, anders zu sein, ne, so eine ganz lange Zeit. Und dann irgendwann ist mir klar geworden, dass das aber nichts Schlechtes sein muss.
Ja, genau, ja, voll. Es ist, eigentlich ist Anderssein ja wertneutral. Es ist nur, es wird oft halt als negativ gedeutet, deswegen. Ja, finde ich aber schade, weil im Endeffekt jeder ist ja irgendwie anders als jemand anderes, deswegen.
So, und jetzt hätte ich gerne eine Empfehlung von dir für eine lesbische Geschichte, die du super findest. Entweder aus einem Film, einer Serie oder Buch. Oder von mir aus auch mehrere, wenn dir jetzt mehrere einfallen.
Oh, ich habe gerade so viele in meinem Kopf. Ich weiß gar nicht. Also tatsächlich fand ich halt deine Bücher super cool. Ich finde, die muss einfach jeder gelesen haben. Das ist wirklich das Erste, was mir einfällt. Und dann eine ganz besondere Geschichte ist für mich Zwei Seiten. Das ist ein Buch. Ich habe gerade die Autorin. Ich glaube, Alison Gray ist die Autorin. Das habe ich in meiner Coming-out-Zeit gelesen. Und es geht eben um ein Mädchen, die denkt, sie ist hetero und die ja auch so ein bisschen lesbophob ist am Anfang. Genau, und sich dann in eine Frau verliebt. Und es war, also ich meine, ich war nicht so krass drauf wie die. Meine Geschichte ist nicht so krass wie ihre, aber im Endeffekt konnte ich mich trotzdem damit identifizieren. Also es hat mir total geholfen bei meinem Selbst herausfinden. Mhm. Und mein Coming-out-Film, das ist auch einfach immer noch mein Lieblingsfilm, ist Better Than Chocolate. Das ist auch einfach so ein schöner, süßer Film. Ich liebe den. Ich finde, den muss auch viele gesehen haben. Den habe ich das war mein... Ja?
Ja.
Ja, den habe ich wirklich auf YouTube, so in einer ganz schlechten Qualität, ja. So heim mit meinen Kopfhörern in meinem Zimmer geguckt. Ja.
Okay, genau. Guter Tipp.
Der hat mir auf jeden Fall auch viel Selbstbewusstsein gegeben.
Wenn du etwas auf der Welt jetzt ändern könntest, was wäre es?
Ich würde ändern, dass die Menschen sich nicht mehr mit so Hass und Abneigung begegnen, sondern mit Liebe und mit Verständnis. Und ja, das ist ein ziemlich großer Wunsch, aber ich hätte das gerne, weil im Endeffekt, wir haben alle unsere Struggles, wir tragen alle unser Päckchen und sich dann auch noch mit Hass zu begegnen, ist einfach nicht so schön. Ich hätte das gerne, dass Leute ja sich mit Liebe und mit Offenheit begegnen und offen dafür sind, dass Leute anders sind als sie, was ja nicht besser oder schlechter sein muss, sondern halt einfach ja eine andere Lebensrealität haben und ja, das auf allen Ebenen. Also das finde ich schön.
Ja.
Sehr schöner Schlusssatz. Liebe Annie, ich danke dir, dass du hier Interviewgästin warst.
Oh, vielen Dank, dass du das gemacht hast. Ja, mir auch. Ich fand die Fragen auch richtig gut. Also die oft letzten Fragen. Ich dachte, oh Gott, was kommt jetzt? Hoffentlich fällt mir was ein.
Ja. Ich gut geschlagen.
Okay, cool. Dann wünsche ich dir erstmal jetzt viel Erfolg mit dem Buch, was jetzt kommt und mit sowieso mit allen anderen Projekten. Und ich bin sicher, wir hören uns bestimmt nochmal demnächst.
Auf jeden Fall. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Erfolg mit dem Podcast. Ich glaube, das wird super.
Alles klar. Dann okay. Bis dahin.
Ja, mach's gut. Ciao.